Heute zu Gast Torben Lietzau vom Team Elektrikkiste. Elektrotechnikermeister und Gründer von Elektro Connect Hannover.
Ihr hört den SHK Plus E Podcast.
Dennis hier vom SHK Plus E Podcast. Und heute in der Folge sitzt mir auch in unserer Podcastbox gegenüber Torben Lietzau. Sei gegrüßt.
Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Es ist Freitag, es ist warm, also dementsprechend der ein oder andere Hörer, Hörerin, die das schon gehört haben, das ist hier öfter mal so. Auch beim letzten Podcast war es auch so. Also wir werden viel Spaß haben. An meiner Sonnenseite sitzt auch noch Christian dabei, der logischerweise auch immer mit am Start ist. Aber Torben, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Für den Hörer, für die Hörerin, was machst du, wer bist du, woher kommst du?
Ja, ich bin Torben, ich bin 28 Jahre Elektrotechnikermeister aus Hannover, gelernt im Handwerk. Bin aktuell bei der Firma Hanebutt in Neustadt angestellt als Elektrotechnikermeister im Bereich Photovoltaik. Und versuche ein bisschen das Handwerk. Ja, Christian hat in der letzten Podcast gesagt, neu zu programmieren. Denke, das passt auch ganz gut zum Berufsbild. Und dazu sind wir da.
Okay. Neustadt, das an der Ostsee.
Nee, nicht ganz. Neustadt am Rübenberge.
Siehst du, guck mal. Und das ist doch mal für die Verortung wichtig, weil für den Hamburger ist es dann nicht ganz klar, welches Neustadt ist denn gemeint. Aber okay.
Das ist das, wo die ganzen Militärflugzeuge aktuell immer runterkommen.
Okay. Genau, was, aber mal ursprünglich, woher kommst du denn, was hast du gelernt? Also bist wirklich klassisch durch die Lehre gegangen, richtig?
Genau, ich habe ganz normal Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik gelernt, in einem relativ großen Betrieb in Hannover und ganz normales Baustellenleben gelernt. Bin auch nach der Gesellenprüfung, blöd gesagt, zu einem Dorfwald- und Wiesenelektriker gegangen. Und habe es da wirklich nochmal von der Pike auf gelernt. Das war was vollkommen anderes. Der Weg ins Handwerk war ein bisschen umgänglich. Mhm. Das war nicht so straight wie bei anderen. Und bin aber überaus froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil es macht halt Spaß, jeden Tag was anderes zu machen. Das haben wir jetzt auch beim Jobwechsel, das ist erst ganz frisch passiert. Ganz viele gesagt, Photovoltaik, das ist ja jeden Tag dasselbe und jede Anlage ist anders und es ist genauso wie vorher auch abwechslungsreich und das, was das Handwerk einfach ausmacht. Und die Ausbildung eigentlich verkürzt aufgrund von Verletzungen, aber im Prinzip dieselbe Dauer abgelegt wie alle anderen auch und da einen sehr guten Weg bisher gemacht.
Aber da kommt ja schon mal immer die erste Frage, wie bist du dazu gekommen überhaupt in den Job? Das ist ja häufig, also gerade bei, wenn jetzt wir den einen oder anderen Jüngeren dabei haben, die dann immer sagen, so ein bisschen Orientierung vielleicht auch. Hattest du eine Vorgeschichte in der Familie, Handwerk oder?
Nicht so richtig. Mein Vater ist Mobilfunktechniker. Meine Mutter arbeitet zwar bei der Handwerkskammer, aber hat selber kein Handwerk gelernt. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so als Beispiel nennen kann. Ich war ein faules Schwein einfach in der Schule und auf dem Gymnasium habe dann habe nach 12 Jahren dann tatsächlich kein Abitur geschrieben, weil ich einfach zur Prüfung nicht zugelassen war und habe gesagt, okay, jetzt muss irgendeine Alternative her und über meinen damaligen Sport kannte ich jemanden, der selbstständig war im Elektrobereich und habe ich gesagt, okay, machen erstmal ein Jahr Praktikum für Fachabitur und gucken dann mal, was passiert und da kann ich auch das mit dem Tischtennis noch nebenbei weitermachen, der ist da sehr involviert und der hat nicht so viel zu tun, er legt sich das so, wie es passt. Ja, und er hat aber gesagt, aber eigentlich macht das keinen Sinn für ihn und dann hat er gesagt, hier, bewirb dich da mal, die sind gut, die machen gute Arbeit und dann wirst du da was hören. Und dann habe ich halt kurzfristig, nachdem ich gesagt bekommen habe, es gibt keine Abiturprüfung für dich, gesagt, okay, ich bewerbe mich. 3 Tage später war ich beim Einstellungstest, habe dann auch sofort gesagt gekriegt, also Sie können die Sektflasche kalt stellen, Sie haben die Stelle. Und dann fand ich mich 3 Monate später in der Ausbildung wieder und bin da tatsächlich aufgeblüht. Ich war wirklich in der Schule kann man nicht anders sagen. Ich war voll wie sonst was. Und habe das aber in der Ausbildung komplett abgelegt. Also da war ich von Tag 1 wirklich motiviert bei, gute Noten geschrieben. Das hat auf der Baustelle alles funktioniert. Auch die Umstellung von 7:30 Uhr irgendwann mal zur Schule fahren zu 4:53 Uhr fährt der Bus zur Baustelle. War auch nicht so schön am Anfang, aber ja, man muss halt durch. Mhm. Und ja, da wirklich über Umwege eben ins Handwerk gekommen. Aber eben dann auch so viel auch gleich in der Ausbildung mitgekriegt, in verschiedenen Abteilungen, verschiedene Kunden, in einer großen Firma. Das war für mich einfach perfekt. Ich habe da komplett mein Credo gefunden und ich glaube, das merkt man auch nach wie vor in meiner Arbeitsweise, dass ich da richtig Bock drauf habe. Und das ist so der, ja, ich will nicht sagen lineare Weg, aber mit viel drumherum ist es der Weg ins Handwerk gewesen.
Und dann steht ja bei dir auf dem Zettel auch noch der Meistertitel. Das heißt, du bist dann noch einen Schritt weiter gegangen, hast gesagt, also das muss ich jetzt tun. Also ein bisschen gefühlt das Abitur durch das Thema Meister nachgeholt.
Ja, also ich habe in Teilen auch die Ausbildung angefangen mit dem bewussten Weg, so schnell wie möglich den Meister zu machen, weil zu dem Zeitpunkt auch noch die Überlegung war, tatsächlich ein Diplom-Trainerstudium in Köln an der Hochschule zu machen, an einer Sporthochschule, weil ich in dem Bereich Tischtennistrainer schon gewesen bin. Und die Aufnahmekriterien waren ganz klar allgemeine Hochschulreife, das heißt Abitur oder vergleichbar, und abgeschlossene Berufsausbildung. Da ich kein Abitur hatte, aber wusste, dass es über den Meister eben auch geht, habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe das Abitur in der Tasche und habe die Berufsausbildung, um daneben das Studium machen zu können. Ja, in der Ausbildung hat sich das ein bisschen anders entwickelt. Auch aufgrund von einer Verletzung am Handgelenk habe ich dann gesagt, okay, funktioniert so an dem Punkt nicht. Ich muss mich jetzt tatsächlich entscheiden, das eine oder das andere, und habe mich dann glücklicherweise fürs Elektrohandwerk nach wie vor entschieden. Und das hat aber von den Noten her auch so gut gematcht und ich habe da so gute Ergebnisse gezielt, dass ich dann im Nachgang der Ausbildung auch ein Stipendium von der SBB, also Stiftung Berufliche Bildung, bekommen habe für den Meister. Das war aber zeitlich begrenzt, einfach aufgrund des Alters. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt 23, 24, aber zu dem Zeitpunkt musste ich dann auch schon angefangen haben und dann habe ich gesagt, okay, das Geld schlägt man halt nicht einfach aus, wenn man es sowieso bekommt. Dann mache ich ihn jetzt, weil, dass ich ihn machen wollte, stand sowieso fest. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Ein Jahr vor Corona angefangen, mitten in Corona beendet, war auch nicht einfach. Mit 3 Monate zu Hause sitzen und nicht wissen, wie es weitergeht. Aber habe dann eben da den Meister auch wirklich straight durchgezogen und das war eine großartige Erfahrung auch in der Kammer, weil ich eben viele Leute kannte, auch dadurch, dass meine Mutter dort arbeitet, und auch mit dem Stipendium, das hat alles wunderbar gematcht und da bin ich sehr froh über die Entwicklung.
Aber es ist ja so von der Story in Anführungsstrichen dann schon so, dass man sagen kann, guck mal, es gibt eben, also viele Lehrer sagen ja in der Schule dann immer zweiter Bildungsweg, wie auch immer, aber es gibt dann ja schon auch echt viele Wege, die dich dann in deine Richtung führen. Und es ist ja gar nicht so sehr, also du bist ein gutes Beispiel dafür, in der Schule keinen Bock gehabt, aber dann die Berufung wirklich auch dann im Handwerk gefunden. Und das ist ja letztendlich etwas, was viele gar nicht so auf dem Zettel haben, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann.
Ja, weil es, glaube ich, auch von den Umfeldern her ganz oft, glaube ich, einfach anders kommuniziert wird. Es kommt in meinen Augen auch ganz stark auf die Schulform an. Das habe ich in der Ausbildung live erlebt. Dadurch, dass wir so ein großes Unternehmen waren, haben wir auch die Möglichkeit gehabt, Berufsweltorientierung an verschiedenen Schulen anzubieten. Sei es auf der Hauptschule, in der Realschule, teilweise auch in den Gymnasien, aber du hast halt auch ganz klar gemerkt, im Gymnasium wird das nicht forciert. So, da wird eine Studiengangberatung gemacht, aber da wird keine Beratung gemacht, welchen Handwerksberuf du erlernen kannst, obwohl man sich damit eigentlich alle Möglichkeiten offen hält. Jemand, der im Handwerk eine Ausbildung macht, der hat mindestens 3 Jahre wirklich gesehen, wie die Welt sich dreht. Und wenn der dann zum Beispiel ein Studium on top setzt, weil er sich zu höheren Berufen fühlt, ist das auch ein absolut grandioser Weg. Mhm. Es gibt nicht das straighte System für jeden. Da ist jeder anders und da sollte jeder das halt für sich rausziehen, was er gerne machen wollen würde und was für ihn am besten passt. Ich denke, das habe ich für mich ganz gut hinbekommen. Andere sehen das vielleicht anders, hätten sich da vielleicht auf was anderes vorgestellt. Aber
ja gut, aber so ist ja immer. Also ganz im Ernst, du kannst halt nicht dann das alles über einen Kamm scheren und sagen, es passt halt für jeden alles immer perfekt.
Das ist vollkommen richtig.
Zwischenfrage, Tischtennis hast du gerade gesagt und wir kommen ja später in unserer Extra-Folge noch zu den 5 Fragen und hab schon mal geschielt und hab gesehen, da ist nichts mit Tischtennis. Insofern muss ich die Frage natürlich in dem Podcast stellen. Das heißt, du hast relativ ambitioniert Tischtennis gespielt. Also
ja,
ich bewundere ja die Leute immer, die das so können.
Ich habe relativ spät erst angefangen für ein Tischtennisspiel, also mit 11, 12 Jahren, weil der Fußballverein, wo ich gespielt habe, hat die Mannschaft dicht gemacht und okay. Hat das erst bekannt gegeben nach der Wechselfrist. Das heißt, Fußballwechsel war halt in der Saison einfach nicht drin und dann habe ich gesagt, eigentlich habe ich ja eh keinen Bock drauf. So lange Zeit war das auch forciert durch meinen Vater, der war mit Jugendtrainer irgendwann und hat dann aber wegen der Arbeit auch aufgehört. Habe gesagt, nee, ich will eigentlich was anderes machen. Irgendwie habe ich Bock auf Tischtennis. Ja, und das nahm seinen Lauf. Ich habe dann mit 15 angefangen, selber auch eine Trainerausbildung zu machen. Habe da natürlich für mein eigenes Spiel auch viel rausgezogen und habe auch einen Ausrüstervertrag mit einem der Top-Hersteller gehabt. Und wie gesagt, das ist dann erst mit der Ausbildung geendet, mit einem Schaden im Handgelenk, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr so oft trainieren, wie ich es brauchen würde. Mhm. Habe dann eben auch den Gedanken mit der Diplom-Trainer-Ausbildung fallen gelassen. Und das war aber schon, es hat mit dazu beigetragen auf jeden Fall, dass ich mein Abitur nicht habe. Mhm. Da ist sehr viel Zeit reingeflossen. Das war mir im Nachhinein auch nicht, ich persönlich habe da kein Problem mit, ganz im Gegenteil, aber es wurde halt von vielen Seiten auch belächelt, auch im Nachhinein. Auch gesagt, was treibst du da eigentlich die ganze Zeit und selber Training gemacht, Kinder trainiert und dann noch selber Punktspiel gemacht und dann hierhin gefahren, das Turnier betreut und auch in die Verbandsarbeit mit eingestiegen. Ich hatte für den Fall, dass ich mein Abitur kriege, hatte ich eine Stelle in der Verbandsgeschäftsstelle beim Tischtennisverband Niedersachsen fix als FSJler und wollte mich da einbringen. Aber es hat halt am Ende einfach nicht gepasst.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, gut, das Thema ist jetzt für mich durch und bin jetzt auch seit 2019, seit der Meisterschule, kein Trainer mehr.
Aber die Tischtennisplatte noch zu Hause?
Nee, noch nie eine zu Hause gehabt, weil okay. Ich in einer Wohnung aufgewachsen bin und jetzt bei uns im Garten wird es ein bisschen eng mit Pool und ein bisschen Grünfläche will man ja auch noch haben irgendwie.
Okay.
Es juckt schon mal wieder in den Fingern, gerade jetzt, wo mit dem neuen Job mehr Zeit da ist. Ich glaube, da werde ich mich demnächst mal gucken, wo man da hingehen kann.
Vielleicht sollten wir auf der einen oder anderen Veranstaltung noch über eine Tischtennisplatte nachdenken, dann kann man direkt vielleicht gegen den jungen Mann hier mal zocken. Aber wir wollen zurück zum Thema. Jetzt sind wir gerade ein bisschen durch die Gegend geflogen, aber wenn du jetzt gerade von Heimat sprichst und wo du zu Hause bist, ist das jetzt der Ort, an dem du arbeitest auch oder ist es musst du ein Stück fahren oder hast du dir sozusagen die neue Stelle, weil wir wollen ja eigentlich darauf hinaus, was du heute machst. Wie hast du dir das so zurechtgelegt?
Ich habe nach der Meisterschule eine Stelle als designierter Nachfolger in Hannover in einer Elektrofirma angefangen und habe jetzt einfach nach 3,5 Jahren gemerkt, so richtig matcht das einfach mit den Vorgesetzten nicht und es hat nicht mehr so gepasst. In der Ehe würde man sagen unüberbrückbare Differenzen irgendwann und habe mich dann anders orientiert und wohne eine größere Ortschaft weiter, als ich jetzt arbeite, sage ich mal. Und Hanebutt ist halt einfach gerade in der Umgebung sehr gut verwurzelt. Als Handwerksunternehmen hat man immer Berührungspunkte mit denen aufgrund der Größe. Und habe halt gesagt, so, okay, wenn ich die Stelle kündige, dann muss das schon was sein, was auch im Zweifelsfall bis zur Rente matcht. Und einfach das Gesamtpackage aus Arbeitgeberperspektive und allem hat da wirklich so gut harmoniert, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen. Und habe tatsächlich auch den Arbeitsvertrag unterschrieben, bevor ich eigentlich gekündigt hatte. Mhm. Just 4 Tage vor der Light & Building, wo wir uns dann getroffen haben. Okay. Und es war dann quasi wie so ein Neustart. Und bin für meine Freundin damals aus meinem Heimatort ein bisschen weggezogen, also eine halbe Stunde ungefähr. Bin aber sehr zufrieden. Ist ganz ruhig gelegen, man kommt trotzdem überall gut hin, relativ nah zur A2 und eben jetzt auch zum neuen Arbeitgeber. Das war ausschlaggebend, weil ich bin vorher morgens, bevor ich überhaupt in der Firma war, eine Stunde gefahren. Das frisst einfach über kurz oder lang so viel Zeit, als wenn du einmal quer durch Hamburg fährst. Und da habe ich gesagt, das möchte ich einfach nicht mehr. Und so hat sich jetzt die Perspektive ergeben mit Hanebutt. Es ist rund ums Dach eine super Adresse, einer der Top-Arbeitgeber Deutschlands. Und wie gesagt, perspektivisch einfach eine unfassbar gute Möglichkeit.
Und dein Thema ist jetzt konkreter geworden. Das heißt, Solar, Photovoltaik ist jetzt dein Kernbusiness geworden.
Genau, wir fangen gerade an, das auch so ein bisschen aufzuweichen, dass wir ein kompletter Anbieter für Elektrotechnik werden können. Aber der Fokus wird ganz klar immer auf dem Dach liegen, also auf der Photovoltaiktechnik. Für uns jetzt speziell als Hanebutt Solar GmbH. Aber eben auch das Thema PVT, Photovoltaikthermie, wo eben auch die Wärmekomponente über das SAK-Gewerk mit angegriffen wird. Das ist jetzt so das absolute Kerngeschäft.
Und ist es denn so, dass du sagst, dass dir das jetzt in deinem Job hilft, da so ein bisschen konkreter zu sein und so ein bisschen mehr in der Box zu arbeiten? Also man könnte ja auch, hatten wir ja im Vorgespräch auch schon sagen, naja, es ist ja immer dasselbe, aber...
Ja, man muss das ein bisschen differenzieren. Also die Photovoltaiktechnik war für mich einfach total interessant, dass ich wirklich jeden Tag sehen kann, was produziert die Anlage eigentlich. Und es ist auch in gewisser Weise dieser Umweltgedanke, weil am Ende kann sich jedes Haus in irgendeiner Weise selber tragen von dem Stromverbrauch her. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich mich jetzt speziell auf ein Thema fokussieren möchte, habe aber natürlich durch meine vorangegangenen Erfahrungen auch Punkte, dass ich jederzeit sagen kann, okay, ich plane jetzt einen kompletten Büroumbau oder einen Reihenhausneubau, wo 5 neue Einfamilienhäuser entstehen. Da sind wir jetzt halt an der Stelle, dass wir das realisieren können, weil wir die Manpower haben und auch die Kapazitäten vom Unternehmen her. Aber es ist schon einfacher, wenn du dich wirklich auf ein Kerngebiet fokussieren kannst. Du weißt, was dich an Technik erwartet. Du kennst dich mit den Komponenten aus. Du weißt, wie der Aufbau funktioniert. Und das macht es für mich reizbar, weil halt trotzdem jede Anlage ein bisschen anders ist. Aber halt, blöd gesagt, auch einfach dasselbe, weil es ist immer Sonne in Strom verwandeln und ist aber eine total spannende und facettenreiche Technik.
Wenn man so aufs Gewerk schaut, Elektrotechniker und dann in Kombination mit Solar, Photovoltaik, vielleicht nicht nur da, aber jetzt mal da ganz konkret, ist es denn schon so, dass ihr grundsätzlich primär so eine Handvoll Hersteller verbaust? Also dass du auch sagst, so ja, okay, das ist halt gelernt, das funktioniert für uns, für mich gut und deswegen ist es eigentlich auch immer, ich sag jetzt mal nicht, man nimmt von der Stange, aber habt zumindest so eine Box in Anführungsstrichen, wo man so die gängigen Anbieter drin hat, mit denen man gerne arbeitet?
Definitiv. Wir bei der Hanebutt sagen jetzt aber ganz klar auch, wir sind nicht die Billiganbieter. Wir schreien jetzt nicht raus, wir montieren hier für 12.000 Euro eine Solaranlage und die produziert weiß ich wie viel Leistung, sondern wir haben da wirklich auch einen Qualitätsgedanken, dass wir sagen, wir verbauen keine Billigkomponenten. Wir arbeiten viel mit deutschen Herstellern zusammen. Das ist auch so unser Qualitätsmerkmal, den wir weitertragen wollen. Aber man beschränkt sich natürlich auf eine gewisse Produktpalette, weil man kann nicht für 20 verschiedene Wechselrichter mit 30 Speichersystemen alle Konfigurationen kennen und sich darauf spezialisieren. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Man hat natürlich eine etwas günstigere Lösung. man hat eine preiswerte Lösung, aber wenn jemand den Porsche bestellt, kriegt er natürlich auch einen Porsche, gar kein Problem. Da
bestellt, also das ist eine gute Frage, aber bestellt dann, also in meiner Welt ist es so, der Endkunde ist doch total abhängig davon, was du berätst.
Ja,
oder kommt der Endkunde und sagt, nee, also ich will jetzt hier folgende Wechselrichter haben?
Das kommt schon vor, definitiv. Mhm. Also gerade im hochpreisigen Segment, die Leute haben natürlich auch sich vorher informiert, wissen so, was geht ab bei den Herstellern, welche Qualitätsmerkmale haben sie. Das ist einfach den neuen Medien geschuldet. Jüngere zum Beispiel, die sich über Instagram und Co. Informieren, bevorzugen bestimmte Hersteller. Etwas ältere, die sich, sage ich mal, auch ein gewisses Geldpolster angearbeitet haben, sind da freier in der Entscheidung, gehen dann wirklich auf hochwertige Komponenten, dass sie sagen, ich will eine bestimmte Qualität haben und das soll auch alles möglichst einheitlich sein. Ich kenne das zum Beispiel früher bei mir vom Tischtennis. Ich hatte keine Lust, 3 verschiedene Sportklamottenhersteller anzuziehen. Und war dann froh, dass ich irgendwann einen Hersteller hatte, der mich komplett ausgerüstet hat. Genauso wird es mich heute total nerven, wenn ich einen Schrank von Hager habe, eine Sicherung von ABB und am besten noch eine Wallbox von, weiß ich, Eaton oder so verbaue. Es ist für mich so ein Qualitätsmerkmal, wenn das alles zusammenpasst, ist aber halt auch ein Kostenfaktor. Weil ja, es klar. Gibt natürlich deutsche Speichersysteme, die aber halt eben eine ganze Ecke teurer sind als der chinesische Marktführer, der das Ganze natürlich in einer anderen Stückzahl produziert. Mhm. Ja, und aber es ist definitiv auch so, dass Kunden auf uns zukommen und sagen, hier, ihr seid zum Beispiel E3DC-Partner, ich will die und die Anlage in der und der Größe, mach mir einen Preis. Mhm. Ja, und
War das denn vorher, also in dem Job und deutlich breiter vielleicht auch?
Das war ein ganz anderes Arbeiten, ja, ja. Weil wir haben für eine große Genossenschaft in Hannover gebaut, viel Sanierung, Verteilersanierung, Strom wird weggeschaltet im Mehrfamilienhaus, Fernsehen fällt aus, mitten in der City. Das war ein komplett anderes Arbeiten. Wenn wir irgendwo in einem bewohnten Wohnblock teilweise Balkone nachgerüstet haben oder die Wohnung saniert haben, die Leute waren irgendwann genervt, weil die haben 2 Jahre lang die Baustelle vor der Nase gehabt und haben nur Lärm und Dreck gehabt in der Bude. Die waren wirklich genervt von uns. Und es ist jetzt aber so, ich komme zum Kunden, ich werde begrüßt, ich werde belächelt, die Kunden sind happy, dass wir da sind, dass wir endlich die PV-Anlage aufbauen, dass sie endlich ans Netz geht. Ich glaube, bevor ich gekündigt habe, habe ich in dem letzten halben, dreiviertel Jahr einmal einen Kaffee angeboten bekommen. Bei dem ersten Kunden, wo wir jetzt gewesen sind, macht die Garage auf, sagt, hier kommen die ganzen Komponenten hin, da hinten ist Kühlschrank. Alles, was im Kühlschrank ist und drumherum steht, könnt ihr euch bedienen, scheißegal. Meine Frau holt gleich Brötchen, die macht euch Mettbrötchen und allem. Und ich war so, das ist jetzt aber nicht der Standard, oder? Und das ist, es ist ein komplett anderes Arbeiten.
Okay.
Hängt auch einfach damit zusammen, Leute, die sich eine Photovoltaikanlage kaufen, die haben das Geld. Mhm. Und wenn du irgendwo zu einer Notdienstreparatur zu Oma Erna fährst, die halt eine kleine Rente kriegt, die kann halt nicht 500 Euro für einen Elektriker ausgeben, nur damit die blöde Steckdose wieder funktioniert.
Schon klar.
Ja. So, und das sind viele Unterschiede, die sich gerade durch das Arbeiten ergeben, was es aber auch deutlich angenehmer macht tatsächlich.
Wie siehst du denn die Entwicklung der Thematik Solar, Photovoltaik? Also es war ja nun eine Phase, wo es hieß, irgendwie, das ganze Thema ist irgendwie abgewandert in Anführungsstrichen und schwierig. Und jetzt haben wir gerade das Thema Wärmepumpe, was natürlich, du hast ja schon gesagt, was ja im Zusammenspiel mit euren System eine große Rolle spielt oder spielen kann. Merkt man das jetzt gerade? Also Neubaubereich ist ja auch
derzeit rückläufig. Es ist ein extremer Umschwung. Der PV-Markt ist sehr umkämpft. Es gibt viele Anbieter, die es auch gut machen, aber eben leider auch viele Anbieter, die es schlecht machen. Und wir als ich will jetzt mal sagen, Qualitätshersteller, wir stinken da halt ein bisschen ab. Wir haben halt damit zu kämpfen, dass jemand sagt, okay, auf dem Zettel steht Angebot in denselben Buchstaben, also muss es dasselbe kosten. Mhm. Wenn aber ein Angebot völlig andere Leistungen enthält, kann man das nicht unbedingt vergleichen. Und das ist ein großer Punkt, weil immer nur gesagt wird, ja, ist beides eine PV-Anlage, muss dasselbe kosten. Ja, kann das aber nicht, wenn bei dem einen der chinesische Billighersteller verbaut wird, wo der Wechselrichter vielleicht 1.500 Euro kostet, wohingegen wir einen deutschen gestandenen Markenhersteller haben, der proaktiv auf dich zukommt und sagt, hier, tausch mal das Gerät aus, wir haben einen Fehler festgestellt. So, das sind halt Qualitätsmerkmale, die halt einen Preisunterschied machen, was dazu führt, dass man sich untereinander im Markt gar nicht vergleichen kann. Ja, aber die Kunden treiben einen halt so ein bisschen in die Richtung und es ist extrem schwierig geworden. Wie gesagt, viele Anbieter, jetzt kam diese Woche Lidl um die Ecke, hatten bei Balkonkraftwerk für 300 Euro rausgeballert. Wo ich mir dann auch sage, also ich würde es mir nicht kaufen, bin ich ehrlich. Ich hänge eigentlich so an dem Wohnraum, den ich habe. Da ist es im Sommer auch warm genug, da brauche ich nicht noch irgendwie einen Brandherd mit dabei haben. Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, beim Lidl, ja, Kilo Joghurt, Packung Nudeln, Tomatensauce und Balkonkraftwerk zu kaufen. Also käme mir nicht in den Sinn, aber.
Ja gut, du hast ja mit den meisten Produkten am Ende so. Ist ja, ob du jetzt irgendwie da, jetzt hatten sie auch gerade im Angebot wieder einen Sub oder so, da sagt ja jeder, der irgendwie dann ein bisschen bewanderter ist, gib mal 3 Euro mehr aus und dann hast du auch was davon. Und das Ding platzt ja nicht irgendwie auf dem nächsten See weg. Und das ist ja das, was du auch beschreibst, irgendwie Balkonkraftwerk. Ob das jetzt so eine richtig gute Idee ist, bei Lidl das zu holen, hängt vielleicht auch ein bisschen vom Anwendungsfall, so will ich es mal sagen, ab. Aber wenn man wirklich was Professionelles haben will, dann sind wir ja eigentlich auch schon genau bei dem Thema. Du sprachst es eben auch schon an. Social Media, Instagram, TikTok, aber auch letztendlich alles, was online so zu finden ist. Das ist ja etwas, was den Endkunden mittlerweile auch betrifft und auch adressiert. Du bist ja auch relativ untriebig unterwegs. Christian sagte noch so vor dem Termin und unserem Treffen hier, ja, der Tom, der kennt ganz viele, der hat ein riesen Netzwerk an Leuten und so, das ist total spannend. Ja, aber so ist ja auch, so habe ich das ja auch bei der Light & Building gesehen. Man kennt dich und du bist, würde ich sagen, wieder spricht so ein bisschen gegen, ich brauche viele Follower, um ein relevantes Engagement und Reichweite zu haben. Am Ende geht es darum, und das ist mein Gefühl, du machst da was und bist gut vernetzt und baust das gerade aus, richtig?
Ich habe das schon sehr gut ausgebaut. Also das ist tatsächlich mein großes Credo. Nur Leute, die ich kenne, von denen kann ich profitieren. Wenn ich Leute nicht kenne, habe ich keinen Mehrwert von denen. Ich finde es total spannend, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Und das hat auch so angefangen über die Lust auf Handwerksschiene, so in den Anfängen. Klar, man hat dann während Corona in der Meisterschule gesessen und man wusste nicht, was los ist und hat dann mal ein bisschen rumgescrollt, weil man mehr Zeit am Handy hatte. So ist das eigentlich zustande gekommen. Aber Thema Netzwerk ist für mich unfassbar wichtig. In meinem letzten Job habe ich das auch schon sehr gut vorgelebt bekommen durch meinen Chef. Und das ist, es ist total spannend. Also man lernt so viele verschiedene Leute kennen, auch jetzt alleine hier mit der Podcast-Aufnahme, mit den Leuten auf der Light & Building. Man wird erkannt, man kennt die Leute bei den Herstellern, man kann sich überall mal unterhalten. Man lernt einfach total viele Leute kennen. Meinen besten Freund habe ich durch Instagram kennengelernt. Der wird auch einigen bekannt sein als Dominik's Elektrowelt. Und gibt's eigentlich bei allen Veranstaltungen nur im Doppelpack. Wir werden schon fast als böse Zwillinge bezeichnet. Aber es ist total witzig, was das für Geschichten annimmt. Und ja, diese Verbindung ist für mich ganz, ganz wichtig.
Und das hat sich ja dann im Handwerk letztendlich auch gerade in den letzten, sag ich mal, 4, 5, 6 Jahren ja nochmal extrem weiterentwickelt. Also gerade diese Thematik, Social Media. Wo bist du jetzt heute aktiv? In welchen Kanälen?
Tatsächlich nur auf Instagram.
Nur auf Instagram.
Ich kann mit TikTok irgendwie so überhaupt nichts anfangen. Das ist nicht meine Welt.
Der ein oder andere würde vielleicht sagen, es liegt am Alter, aber so alt bist du jetzt auch noch nicht, dass du
nee, ich bin noch keine 30, also noch fühle ich mich eigentlich ganz wohl in dem Bereich, aber.
Aber TikTok fängt, glaube ich, gefühlt irgendwie so ab 12 an, oder? Und endet so ja, in Deutschland dann so.
Ich habe jetzt heute einen Termin beim Kunden gehabt, da saß der kleine Junge bei uns hinter, als wir eine Störung bearbeitet haben. Der war, lass ihn 11 oder 12 gewesen sein. Ja. scrollt durch TikTok, hat ein Video von den Elektro-Daniels und guckt uns an und so, boxt ihr auch durch Decken, um Lampen einzubauen? Wo ich mir denke so, oh, ich war dabei, als das Video gedreht ist, das war ganz geil. Aber ich würde so nie eine Lampe einbauen. Aber das ist halt total spannend, dann auch live zu sehen, dass wirklich Leute oder gerade Kinder dadurch auch ans Handwerk kommen, eben weil es sich so gewandelt hat. TikTok ist halt echt für die jüngere Generation, da würde ich mich jetzt tatsächlich rausnehmen. Gerade weil ich auch relativ wenig Leute in meinem Alter immer kenne. Das hat sich schon in der Schulzeit so zugetragen. Aber die Handwerksbetriebe haben begriffen, in welche Richtung es heutzutage geht und was wichtig ist. Und das weiter zu forcieren und weiterzutragen, dadurch stehen wir, glaube ich, jeden Tag alle auf Instagram. Und das ist unsere große Reise, die wir da gemeinsam angetreten sind.
Ja, das hat man ja auch auf der Leitend Building gemerkt, dass da einfach auch eine große Vernetzung und auch so eine gemeinsame Idee vorherrscht. Du bist ja so ein bisschen dabei. Ich habe hier bei mir stehen Elektro Connect Hannover, Team Electric Kiste auf Instagram. Gib uns doch nochmal so ein bisschen Gefühl dafür, was ist denn da so geplant? Ich habe gehört, du bist so ein bisschen...
Ja, da läuft im Moment sehr, sehr viel im Hintergrund. Das hat auch im Vorfeld der Leitend Building angefangen. Ich habe die Light & Building so als großes Klassentreffen im Elektrobereich bezeichnet und das war es am Ende auch. Es hat total viel Spaß gemacht. Und was ich immer so, wirklich gut fand, das hat auch mit dem ersten Besuch auf Agent Nord, ich glaube, das war 2016 oder so angefangen, mal über den Tellerrand hinausblicken, hat mir immer gut gefallen. Aber die Vernetzung untereinander im Elektrobereich war mir nach der Berufsschule immer nicht so gegeben, weil wenn du jetzt Elektrofirma auf der Baustelle bist, ist halt keine andere Elektrofirma. So, und man hat halt mit denen dann keine Berührungspunkte. Und gerade so der Bereich, das wirklich miteinander zu verbinden, dass man andere Leute kennenlernt, hat mich jetzt wirklich dazu getrieben, so eine Art Klassentreffen mit Hausmesse zu verbinden. Deswegen ist Elektro Connect entstanden. Das ist jetzt hier auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, veröffentlicht worden. Also bisher war es nicht so kommuniziert.
Also machen wir daraus eine kommunikative Premiere heute.
Ein kleines Shoutout quasi. Da ist wirklich im Vordergrund ein Erfahrungsaustausch eben zu kombinieren mit verschiedenen Herstellern, die dort präsentieren, die vorstellen, aber auch so wirklich der gesellige Charakter. Es gibt was Gutes zu essen, man hat Zeit, sich untereinander zu verbinden und das will ich in Hannover umsetzen. Da bin ich gerade in den vollen Zügen der Planung, habe schon einige Partner an Bord, die mich da freundlicherweise unterstützen wollen, die das Ganze mit aufgreifen wollen, die da Bock drauf haben. Aber das frisst natürlich auch sehr viel Zeit, deswegen passiert Instagram-technisch tatsächlich gerade eher wenig, was mich schon fast stört, aber es ist halt einfach gerade super viel los, auch mit dem Jobwechsel jetzt.
Ja, klar.
Da spielt da alles mit rein. Aber ich habe da Bock drauf. Ich habe da viel mit Christian drüber gesprochen auf dem Rückweg von der Leitend Building. Ich habe ihn angerufen. Ich sage, du wirst mich jetzt lieben oder hassen, wenn ich dir das sage. Aber wir müssen da was machen. Und ich habe da Bock drauf. Du rennst da bei mir offene Türen ein. Und das fand ich total spannend, dann auch da wirklich in die Zusammenarbeit auch mit euch als Agentur zu gehen. Ihr habt jetzt für Elektro Connect das Logo designt. Ich bin da super happy mit. Das ist im Übrigen auch in diesem ominösen gelben Umschlag gewesen. Christian hat mich ja vorhin darauf angesprochen. Gesagt, was ist in diesem Umschlag drin? Ich will das wissen. Es ist unfassbar viel geplant. Ich hoffe, dass wir das im Frühjahr nächsten Jahres auf Spur bringen können, so Ende April.
Ja, richtig cool. Also da bleiben wir ja voll dran. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns aber vorher dann wahrscheinlich bei der Gerd Nord auch schon treffen werden, oder?
Definitiv, fester eingeplanter Termin. Da haben wir ja auch schon einiges jetzt ausgearbeitet, was so passieren soll.
Ist ja vor allen Dingen so die schöne Symbiose dann aus dem SAK und E-Handwerk in Anführungsstrichen, wofür dieser Podcast auch ein Stück weit steht. Aber wie gesagt, die Get Nord ist hier in Hamburg, ist ja für uns vor allen Dingen auch nochmal ein ganz großes Heimspiel. Ich denke, das wird bestimmt eine richtig gute Veranstaltung werden. Und vielleicht mal für die einen oder anderen, die es nicht wissen, ich gucke Richtung Christian, ich hoffe, ich sage jetzt das richtige Datum, ansonsten muss es rausschneiden. Vom 21. bis zum 23.11. Hier in Hamburg findet die Get Nord statt. Und genau, jetzt sag mir, jetzt wirf mir doch mal bitte ganz kurz zu Halle.
A4,
Halle A4 wird es wieder eine Bühne geben und da wird dann auch Torben Lietzau vor Ort sein und da werden wir uns mit Sicherheit noch ordentlich austauschen und ich denke wahrscheinlich wird es dann schon mal so ein bisschen dieser Vorlauf dann werden, das Warmlaufen
definitiv. Die dann da kommen wird. Da werden viele, viele Partnerschaften, denke ich, direkt vor Ort auch geschlossen und finalisiert und man kann sich einfach mal wirklich miteinander unterhalten, man kann sich zusammensetzen, Kaffee trinken, jetzt einfach in der Planungsphase und dann wirklich in den finalen Zulauf gehen. Ich habe schon einen mega Veranstaltungsort, den ich tatsächlich auch selber mitgebaut habe. Das ist für mich ein ganz besonderes Heimspiel, freut mich total, dass ich die Möglichkeit da kriege. Es ist eine super Location, gerade auch so, um viele verschiedene Themen mit unterzubringen, einmal Präsentation, aber auch diesen Hausmessencharakter, dass man sich mal mit dem Hersteller unterhalten kann. Und da wird auch auf der Get Nord definitiv viel zu passieren und ja, auch auf der Bühne vielleicht das eine oder andere zu passieren.
Klar, da treffen wir uns auf jeden Fall. Und sicherlich auch auf ein Kaltgetränk. So, Torben, dir erstmal herzlichen Dank. Ich glaube, es war ein schöner Flug mal über alle Themen, vor allem dich persönlich ein bisschen kennenzulernen und für den einen oder anderen, der jetzt noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, unter wearesak.de haben wir unseren Clubbereich und in diesem Clubbereich werden wir gleich 5 Fragen an dich stellen in einer kleinen Extra-Folge und genau und freue mich darauf, dann noch mehr über dich und vor allem noch mehr Persönliches zu erfahren. Also wie gesagt, jetzt einfach kurz den Kanal wechseln, abspringen, wo ihr auch immer sein mögt, Richtung wearesak.de, kurz einmal Profil, wenn ihr noch keins habt, dort anlegen und dann könnt ihr diesen Podcast hören. Torben, dir erstmal herzlichen Dank und wir sprechen gleich weiter.
Genau, so machen wir es. Danke dafür.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.